Horstgunkel, der verschlungene Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen. Heute die Szene 7, der große Steuermann. Es ist Anfang August 1969 und diese Szene spielt in London, in einem ganz einfachen, billigen Hotel, in der Nähe der Paddington Station. Ich bin mit einer gemischten Jugendgruppe des CVJM, des christlichen Vereins junger Menschen dort. Aber ich habe mit dem, wofür dieser Name steht, absolut nichts am Hut. Es ist vielmehr so, meine liebe Großmutter hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mit dieser Gruppe für wenig Geld nach London kommen könne. Denn diese Großmutter, die war damals 85 Jahre alt und sie meinte, dass das Swinging London der Beatles-Ära genau der richtige Platz ist für mich, einen introvertierten, grüblerischen jungen Mann, der sich zudem noch als radikal kommunistisch ansieht. Doch ich suche nicht das Swinging London, ich ziehe auch nicht mit den Jungs und Mädels aus unserer Gruppe durch die Stadt. Ich besuche allerdings auch nicht das Grab von Karl Marx auf dem Highgate Cemetery. Ich suche, aber eigentlich weiß ich gar nicht genau, wonach. Wäre ich vielleicht etwas weniger grüblerisch, etwas weniger geschäftig durch die Stadt gelaufen und hatte mich stattdessen am Trafalgar Square niedergelassen, um einen Joint durchzuziehen, wäre mein ganzes Leben möglicherweise anders verlaufen. Dort am Trafalgar Square findet man in dieser Zeit häufig einen Engländer in einer Robe, der junge Menschen anspricht, ob sie nicht Lust hätten, ihr Bewusstsein, nicht nur für die kurze Zeit eines Rausches, sondern dauerhaft zu verändern. Dieser Engländer in einer Robe ist Sangharakshita, der nicht einmal 2 Jahre zuvor die FWBO, die Freunde des westlichen buddhistischen Ordens in London, gegründet hat und 1968, im Jahr drauf, dann den Orden selbst, der heute Triratna heißt. Aber wir sind uns nicht über den Weg gelaufen, jedenfalls nicht bewusst. Wer weiß, vielleicht wäre mein ganzes Leben völlig anders verlaufen. Vielleicht wäre ich seit 45 Jahren ordiniert, jetzt in einem Führungsgremium des Ordens, und hätte nicht die 3 tollen Kinder gezeugt, die ich habe, und all die anderen, teilweise recht nützlichen, teilweise absolut idiotischen Dinge getan, die ich inzwischen getan habe. Stattdessen ging ich in meinem Hotelzimmer schnellen Schrittes auf und ab, ein kleines rotes Büchlein in der Hand, und zitiere die Quotations of Chairman Mao Zedong, die Worte des Vorsitzenden Mao, des großen Steuermanns. Zwischendurch singe ich die Lobeshymne auf den großen Vorsitzenden. Dong Fang Hong Tai Yang Cheng Chong Kuo Chu Le Go Mao Zedong. Und so weiter. Also der Osten ist rot, die Sonne geht auf, in China entstand ein Mao Zedong. Der Vorsitzende Mao liebt das Volk, er führt uns. Die kommunistische Partei ist wie die Sonne und scheint genauso hell. Wo es eine kommunistische Partei gibt, hurra, da ist die Befreiung des Volkes. Um es ganz gleich klarzustellen, mir ist heute völlig klar, dass Mao Zedong nicht nur Anführer der kommunistischen Partei China war, er war vielmehr auch im chinesischen Bürgerkrieg Anführer des sogenannten Langen Marsches, bei dem 90% seiner Genossinnen und Genossen umgekommen sind. 1949 siegte er über die Kuomintang-Regierung, die nach Taiwan floh, in dem von ihm angeführten großen Sprung nach vorne, einem reichlich idiotischen Wirtschaftsplan und der von ihm unterstützten sogenannten großen proletarischen Kulturrevolution, kamen unzählige Menschen um, eine zweistellige Millionenzahl. Er kann daher mit Fug und Recht neben Hitler und Stalin als einer der drei großen Tyrannen des 20. Jahrhunderts gelten. Da stellt sich doch die Frage, wie kommt ein relativ intelligenter und relativ friedliebender junger Mann auf die Idee, ein solches Idol zu verehren? Ein erster Grund ist die Abkehr von der neuen westlichen Pseudo-Religion des materialistischen Konsumismus. Da schienen die kommunistischen Ideale eine echte Alternative zu bieten. Das Erschreckende übrigens ist, es ist der gleiche Beweggrund, der heute junge Menschen zu militanten Gruppierungen wie dem sogenannten Islamischen Staat treibt. Es gibt noch einen zweiten Grund. Der zweite Grund ist die Tatsache, dass auch der Glaube an die Medien erschüttert war. Ich glaubte einfach nicht, was in den Zeitungen über die Kulturrevolution stand. Oder besser, ich hielt es für übertrieben, für ein Aufbauschen von Einzelfällen. Hintergrund dafür war die Erfahrung aus der deutschen Geschichte. Ich wusste von meinen Eltern, dass das, was sie im Nazireich über die Feinde, also Kommunisten, das Weltjudentum, das jüdische Großkapital, was sie über die lasen, nicht stimmte. Und mich beschlich der Eindruck, es könnte wieder so weit sein. Die kommunistischen Ideale leuchteten mir ein. Aber alles, was über die Sowjetunion und über die Volksrepublik China in den Medien zu lesen war, stand zu den Theorien des Sozialismus im Widerspruch. Ich fürchtete mithin, Opfer einer neuen Zensur zu sein. In der Tat hatte mir wenige Monate zuvor die Westberliner Polizei bei meiner Rückkehr aus Ostberlin eine DDR-Zeitung, das Neue Deutschland, beschlagnahmt. Das sei Feindpropaganda, sagte man mir, und damit verboten. Ja, doch auch bei diesem Misstrauen beschleicht mich heute ein sehr merkwürdiges Gefühl. Ist mein damaliges Misstrauen nicht das gleiche, das auch die Pegida-Anhänger haben, wenn sie von der Lügenpresse sprechen? Der dritte Grund war die unbedingte Westbindung der Bundesrepublik Deutschland. Wir, die Bundesrepublik, war in der NATO. Wir waren Verbündete der USA. In Großauheim, wo ich lebte, standen amerikanische Besatzungstruppen. Aber gleichzeitig führte die USA einen offensichtlich menschenverachteten Vernichtungskrieg in Vietnam, während das maoistische China die vietnamesische nationale Revolution des Vietcong unterstützte. Der hieß ja eigentlich Nationale Befreiungsorganisation. Das sind Punkte, die ich genauso vor 30 Jahren auch angeführt hätte. Es gibt aber noch einige weitere Punkte, die mich zu meiner Verblendung führten. Mao Zedong propagiert die Schaffung eines neuen Menschen. Dieser neue Mensch sollte egolos sein, den Egoismus überwunden haben. Dahinter steckt scheinbar eine Idee, wie es sie auch im Buddhismus gibt. Die Überwindung des Ego, Anatta. Sangharakshita sieht darin auch das Projekt, einen neuen Menschen zu schaffen. Er verwendet die gleiche Vokabel wie damals, zeitgleich Mao Zedong, wenn auch auf eine inhaltlich völlig andere Art. Mich hat möglicherweise dieses Projekt der Schaffung eines neuen Menschen, wir erinnern uns, ich sah mich unbewusst noch immer in der Suche von Diogenes nach dem Menschen. Also mich hat die Schaffung eines neuen Menschen, die Vollendung der menschlichen Evolution fasziniert. Möglicherweise, weil ich es aus früheren Existenzen schon konnte, dem Streben nach Vollkommenheit, nach Bodhi. Viele Darstellungen Mao Zedongs lehnen sich an ostasiatische Darstellungen großer, auch spiritueller Meister an. Auch hier können Erinnerungen aus früheren Existenzen mich dazu veranlasst haben, dem großen Steuermann wie einem großen Guru zu folgen. Guru heißt übrigens Lehrer, im Sinne von spirituellem Lehrer. Und Mao Zedong hat gesagt, man habe ihm in seinem Leben zahllose Titel verliehen, aber nur einen einzigen, den er vorbehaltlos annehmen kann. Den des Lehrers der Menschen. Der Buddha wird in Traditionen immer wieder als Lehrer der Götter und Menschen bezeichnet, mitunter auch als Führer der führungsbedürftigen Menschen. Möglicherweise hat meine Suche nach dem, was ich aus einer früheren Existenz in mir hatte, mich zu dieser Fehlidentifikation verleitet. Übrigens hatte ich vor meiner Reise nach London schon die erste deutschsprachige Ausgabe der Worte des Vorsitzenden Mao bekommen. Ihr Titel war »Die Mao-Bibel, das Brevier der 700 Millionen«. Auch in diesem Titel kommt eine Art religiöser Bezug zum Ausdruck, Bibel, Brevier, wenn auch aus einer anderen religiösen Tradition der christlichen. Und in diesem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, dass ich in meinem Zimmer in London in zwei Richtungen auf und ab ging, wie in einem mittelalterlichen Kreuzgang. Und ich machte dies nicht irgendwo, sondern in dem kleinen schäbischen Hotelzimmer, wie in einer Klosterszelle. Ich will also nicht ausschließen, dass meine Suche nach meiner spirituellen Bestimmung mich in diesem Leben zunächst auf den maoistischen Irrweg geführt hat und dass die Auslöser in Gewohnheiten von religiösen Praktiken im christlichen und buddhistischen Umfeld frühere Existenzen gelegen haben. Aber das ist zugegebenermaßen etwas spekulativ und erklärt sich nur aufgrund meiner Reflexion darüber, wie um alles in der Welt ich auf einen solchen Irrweg geraten konnte. Der Vorteil dieser Überlegung ist, er lässt Verständnis aufkommen für andere Wesen, die auch auf Irrwege geraten sind. Ich habe oben die IS-Anhänger und die Pegida-Leute angeführt. Man könnte auch an andere Verblendete denken. Ich werde in anderen Szenen auf verblendete Anhänger des NS-Systems in meinem Umfeld eingehen. Andererseits kann ich feststellen, dass ich trotz dieses Irrweges rechtzeitig davor zurückgewichen bin, einer Lehre zu folgen, die ethisch nicht gerechtfertigt ist. Zum Glück, oder besser, aufgrund früherer Übung, war mein ethisches Gewissen und mein ethisches Gewahrsein so weit entwickelt, dass ich mich nicht in Schuld verstricken ließ. Aus meiner marxistischen Zeit geblieben ist mir der Spruch von Karl Marx. Marx hat gesagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Dieser Spruch hat mich damals fasziniert und dazu veranlasst, mich politisch zu engagieren. Inzwischen bin ich jedoch glücklicherweise spirituell etwas weiter und habe daher Marx' Spruch modifiziert. Ich sage jetzt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, Achtung, sich selbst und damit ein Stück weit die Welt zu verändern. Denn wenn wir uns nicht einmal selbst verändern können, dann können wir nichts verändern. Und ich bin mir ziemlich sicher, der von mir modifizierte Satz des Karl Marx würde auch die Zustimmung des Buddha finden.